Würfel bereit? Karten gemischt? Dann willkommen bei Brettgespräche, dem Brettspiel-Podcast mit Basti und Phil.
Da sind wir wieder.
Ja, hallo. Ich dachte, das wird länger.
Kein Hallo oder sonst wie.
Das mache ich ja nur bei mir, das ist ja jetzt meine Erkennung.
Okay, ich lasse mir was einfallen, keine Sorge. Wir sind heute nicht allein. Wir haben heute einen Special Guest, eine ganz wunderbare Person von einem ganz wunderbaren Verlag. Und zwar den...
Muss ich das selber sagen? Ja. Sönke. Hallo.
Das führt öfters zu Verwirrung. Das sollten wir vielleicht beim Meeting nochmal
besser klarstellen. Nein. Alles im One-Take, alles wunderbar. Ja, den Sönke von Wonderbow.
Ja, hallo, moin. Freut mich, dass ich hier bin.
Schön, dass du da bist. Wir haben, oder ihr habt ja Neuigkeiten, ihr bringt ein neues Spiel raus. Und darüber wollt ihr, oder willst du heute erzählen. Aber... Lieber Sönke oder Sören, wie dich manche Leute ja scheinbar noch ein zweites Mal nennen. Das war jetzt ein kleiner Insider.
Sören ist mein zweiter Name.
So, den Namen hast du jetzt weg.
Das war's. Das streuen wir jetzt immer wieder ein. Sehr gut. Nee, du warst ja noch nie bei uns. Daher kommt jetzt erstmal
die Brettrunde.
Basti, guck mal, es war fast
ja,
schnell.
Wir sind immer noch am Üben, wie ihr es hört. Also, genau.
Die Brettrunde. Bei meiner Verteidigung muss ich ganz kurz noch sagen: Bei mir fängt alles nur mit Jingle an und ich muss dann immer erst nochmal da drüber gehen, wo ich drauf drücke.
Die Datei kann man noch umbenennen.
Sollte ich vielleicht.
Genau. Sönke, wir haben ein paar Fragen an dich, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich als Mensch und Brettspieler ein bisschen, ja, einkategorisieren können. Daher gehen wir jetzt ganz schnell über die Fragen. Wir machen das abwechselnd, Basti und ich. Und wir bitten dich da relativ schnell, ohne allzu lange drüber nachzudenken, darauf zu antworten.
Oha. Fange ich an. Okay. Was ist dein Lieblingsspiel?
Uiuiui. Finde ich ja, das ist ja schon direkt schwer zu beantworten, finde ich, weil das sehr situationsabhängig ist, finde ich, bei Spielen wie Musik, höre ich da nicht mal das Gleiche. Uiuiui, ich sage jetzt einfach mal Wasserkraft aus Gründen.
Aha, es sind ganz viele Herzen hier.
Ja, da habe ich auch irgendjemanden auf BGA geschlagen neulich.
Ja, genau, richtig.
Aber nee, finde ich tatsächlich super, weil ich die Karte ist toll, wie das Wasser runterfließt, dieses Durchdenken, das Kompetitive. Ich finde das ein hervorragendes Spiel nach wie vor.
Habe ich ja immer noch nicht gespielt. Husten.
Also Zeit.
Wobei der Sönke ja auch durchaus Wasser produzieren kann, weil das ist sehr oft, wenn er mich dann schlägt, meine Tränen, die dann dieses Brett runterfließen. Na ja, gut. Hast du denn nachts schon mal von Brettspielen geträumt?
Ja, sehr oft. Also von Spielen, die ich gespielt habe und auch, weil ich mir auch manchmal Spiele ausdenke, sowieso.
Welche Hauptfigur in einem Brettspiel wärst du gerne?
Ui. Uiuiui. Ein SpongeBob-Spiel gibt es ja nicht.
Ich bin bereit.
Ich sag mal, ich wäre gern Drache.
Ah. Die Cliffhanger werden schon langsam eingesetzt. Ja, sehr schön. Ein
bisschen Werbeplatzierung hier.
Mit welcher Berühmtheit möchtest du denn gerne mal ein Brettspiel spielen?
Also was ich tatsächlich öfter mal denke, ist so bestimmte Anführer von bestimmten Nationen, entweder jetzt im Osten oder Westen oder in der Vergangenheit, mit denen würde ich gerne mal so ein Area-Control-Spiel spielen, um denen mal zu zeigen, wenn du so Bock hast, anderen Ressourcen zu klauen und Länder zu erobern und solche Sachen, dann mach das mal hier auf dem Spielfeld. Muss man nicht im wahren Leben machen. Aber da macht das auch sehr viel Spaß. Ansonsten irgendjemand Kreatives, so Leonardo da Vinci oder sowas, finde ich auch gut.
Oh, cool.
Welches ist das größte No-Go am Spieltisch für dich?
Ich würd mal sagen, Miesepetrigkeit. Also so das Gegenteil. Nee, aber ich finde so quasi, ich weiß nicht, was das Gegenteil von Begeisterungsfähigkeit ist. Weil ich liebe das, wenn Leute sich so richtig an Spielen erfreuen können und sich über auch Details an Spielen freuen können. Und ich weiß es nicht.
Totale Ignoranz.
Ja, so, wenn es so egal ist irgendwie. Also wenn man keinen Bock hat, kann man es auch lassen. Ich versuche auch keine Leute zu bekehren, Spiele zu spielen. Man sollte irgendwie seine Begeisterung da irgendwie mitbringen. So.
Aber wenn man mehr am Handy hängt als auf dem...
Genau. Ja. So, dann kann man es auch lassen. So. Ist ja, ja auch in Ordnung.
Definitiv, ja. Snacks beim Spielen, ja oder nein?
Ja, ein eindeutiges Ja.
Süß oder salzig?
Beides ja, eindeutig. Cremig noch, crunchy, schmelzig, schokoladig, alles, ja. Klebrig, ja, aber...
Klebrig, nein!
Aber irgendwann wird alles klebrig. So, wenn du eine Brettspiel-Superkraft hättest, welche wäre das?
Also neben natürlich Regeln sofort kennen, weiß nicht, manchmal Geduld vielleicht. So, wenn man dann mal, jemand hat ein bisschen länger überlegt.
Wenn es mal wieder länger dauert, dann wäre es Snickers. Ja. Sponsored by.
Nein,
aber nicht. Nein.
Die Mars Company ist hier nicht drin.
Nein,
zum Glück. Höchstens Terraforming Mars, ja?
Die ist hier. Hi.
Terraforming Snickers.
Welches ist dein Lieblingsthema bei Brettspielen?
Auch viele, also generell mag ich Spiele mit Karten gerne. Also das kann aber auch im Mittelalter oder im Weltraum sein, ehrlich gesagt. Das ist mir relativ wurscht. Aber ich finde es so schön, in so eine Welt einzutauchen. So, ich finde das ja eh das Coole an Spielen, dass du so eine Box hast, die du aufmachst und plötzlich bist du irgendwo anders. Und ich mag eigentlich die Abwechslung, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich würde jetzt nicht sagen, ein Thema finde ich super oder am supersten. Außer Drachen vielleicht.
Space Dragons, nein, Quatsch. Ja, so. Was ist deine Lieblingsfarbe, also Spielerfarbe?
Grün.
Grün? Ha, ja. Willkommen im Club.
Da gibt es leider viele, habe ich auch schon festgestellt. Ja. Dann kloppt man sich da immer drum.
Hast du auch noch Alternativen oder nur?
Nein,
nur grün. Nein. Ja, nein. Bei mir geht es. Ich habe noch Alternativen. Ich habe noch lila und schwarz, deswegen passt
es. Ja, das. Schwarz. Im Notfall ist es meistens auch schwarz.
Aber. Meine Lieblingsspielerfarbe ist ja Rest. Der Rest.
Phil ist die Resterampe.
So. Genau, sehr gut. Schön, dass wir es geklärt haben. Würfel oder Karten?
Karten.
Das ist auch, glaube ich, die meistgenannte Antwort.
Ja, da gibt es ein bisschen mehr Möglichkeiten, würde ich sagen. Also nichts gegen Würfel, aber so ein Deckbilder mit Würfeln ist schwieriger. So.
Wie viele Spiele hast du circa in deiner Sammlung?
Oh, irgendwas um die 300, würde ich sagen. Also jetzt nicht den Stock mitberechnet von unseren Spielen. Aber nee, so 300 etwa, ja.
Und wie hoch ist dein Pile of Shame?
Also ich nenne es ja Pile of Opportunity. Ich bin ja da sehr positiv. Boah, vielleicht 20, 25 oder so. Wir tauschen auch viel auf Messen mit anderen und so. Naja, nur so um den Dreh.
Cool.
Geht noch, würde ich sagen.
Oder? Okay. Jetzt Flügelschlag oder Everdell?
Oh, interessant. Everdell.
Kooperativ oder kompetitiv?
Kompetitiv. Ganz klar.
Wäre ich auch, ja.
Ja.
Deluxe oder Retail-Komponente?
Also, wenn ich die Wahl habe, ist es natürlich Deluxe.
Ja. Also, manche sagen dann, die reicht auch Retail. Aber ich wäre auch eher Deluxe.
Ja, also, wie ich es mir aussuchen kann. Ich mag das, wenn die Sachen haptisch schön sind, so auch so Metallmünzen oder so. Das
ja, ist, so schön klimpern. Ne,
ist, ich finde, die Haptik ist auch ein Teil des Spielerlebnisses.
Definitiv.
Genauso wie die Optik und alles andere halt.
Definitiv. Dann nehmen wir doch genau das als Brücke zu unserem Thema, würde ich sagen, und schließen hier an der Stelle die Brettrunde.
Kommt ein Jingle oder muss ich jetzt was sagen?
Nee, ich muss jetzt singen. Nein.
Also, ich weiß nicht, ob was Phil jetzt hinaus wollte.
Mal vorab an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind alle etwas angeschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr es bei mir schon hört. Also bei mir wird es wahrscheinlich über die nächsten Minuten wahrscheinlich immer nasaler, weil die Nase langsam zugeht.
Ja, und ich war beim Zahnarzt. Das heißt, ich habe eine Spritze in der Wange und habe deswegen... Also falls ich mal sabber beim Reden.
Nee, eigentlich hat er wahrscheinlich nur am Bier geknuspert.
Ja, auch das.
Ja, Live-Schein sitzen.
Ich habe keine Ausrede. Ich mache das auch sonst.
Sehr schön.
Der Sönke übernimmt dann gleich genau. Den Podcast, weil wir nicht mal reden können.
Nee. Sönke, du hast oder ihr habt eine Neuheit, die ihr jetzt rausbringen wollt, beziehungsweise erst ja zum Kickstarter rausbringen wollt. Kannst du uns etwas darüber erzählen? Kleiner, ne, jetzt kleiner Hint, ne, er hat jetzt schon ein paar Mal Drachen genannt. Ich habe das Gefühl, es geht auch darum als Thema.
Echt? Oh.
Ja, vielen Dank für die Frage. Es geht sogar um 8 Drachen. Ich habe nicht geschafft, 8-mal Drachen vorher zu nennen, leider.
Verdammt.
Nee, das Spiel heißt 8 Dragons, genau. Und das Spiel, ja, da bin ich sogar der Autor. Genau, weil wir haben ja vorher Kelp gemacht und so ein paar andere Spiele und haben auch Lokalisierungen diverser Autoren und so weiter. Und das ist so das erste größere Spiel, was quasi komplett aus unserer Hand ist. Genau. Ja, ich erzähle mal, worum es geht, würde ich mal sagen. Ne?
Sehr, sehr gern, ja.
Genau, also in 8 Dragons ist schon so ein bisschen ungewöhnlich, glaube ich. Es geht bei 8 Dragons um die Nachfahren der legendären 8 Drachen, die man da spielt. Man ist selber quasi verkörpert einen Drachen. Und man hat Nachwuchs bekommen und bildet in diesem Spiel ganze Drachenschwärme sogar. Und das Besondere ist, glaube ich, wenn ich das so sagen darf, der Spielplan hat so eine Art 8, der ist doppellagig. Nicht nur wegen Deluxe-Komponente quasi, sondern der muss doppellagig sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. In dieser 8 fliegen nämlich die Drachen herum und quasi die liegt quer, wie so ein Unendlichkeitszeichen. Das heißt, man kann da unendlich viel rumfliegen. Und in der Mitte befindet sich der Drachenfelsen und da sind die Jungdrachen, die bereit sind, fliegen zu lernen. Die möchten aber nicht alleine fliegen. Und immer, wenn man da vorbeikommt mit einem Drachen oder einem Drachenschwarm, springt einer runter und hängt sich an den Drachenschwarm dran. Und die Drachen sind, wenn man jetzt Worker-Placement-Spiele kennt, so ein bisschen wie Worker in einem Worker-Placement-Spiel, nur eben Drachen. Und man platziert nicht einzelne, sondern eben diesen ganzen Schwarm. Und es hängen sich eben Jungdrachen an einen dran, von egal wem. Die stehen da Schlange. Das kann sogar sein, dass an meinen Drachen sich ein Jungdrache von Phil hängt oder von Basti. Und dann fliege ich weiter. Und da, wo ich ankomme, wo ich hingeflogen bin, bestimme ich. Und dann werden von vorne nach hinten die Drachen aktiviert, da, wo sie sich befinden. Also vorne ist dann mein Drache, mein erwachsener Drache. Da kriege ich dann was. Und dahinter ist dann der von Phil, dahinter der von Basti. Und die bekommen auch was in meinem Zug. Dadurch wird da sehr viel simultan im Grunde gespielt. Oder zumindest in meinem Zug bekommen die anderen auch was. Und danach bauen alle gemeinsam gleichzeitig an ihrer Höhle. Es geht nämlich darum, wir sind Drachen, die Höhle auszubauen. Für die Jungen muss Platz geschaffen werden. Und möglichst viel Gold zu sammeln, weil Drachen mögen Gold. Und wer am meisten Gold am Ende gehortet hat, gewinnt. Genau. Ja.
Wir hatten ja auch schon die Ehre und die Chance, das Spiel zu spielen. Daher werden wir auch noch, da fliegt ihm sogar schon das Mikro weg. wir haben das Spiel ja schon spielen können. Daher werden wir da auch ein paar spezifischere Fragen noch stellen, beziehungsweise auch gleich in die Themen so reinspringen können. Für welche Zielgruppe ist es denn gedacht?
Ja, die Frage ist nicht so ganz einfach, weil das Spiel befindet sich, wenn man so will, tendenziell so auf der Kante zwischen, würde ich sagen, Familie Plus und unterem Kennerbereich. Es ist aber nicht so ganz in der einen oder anderen Schublade, würde ich sagen. Also man kann es auch mit etwas jüngeren Kindern spielen, wenn man dabei ist, weil das ganze Spielgefühl ist sehr positiv. Man gibt sich eigentlich die ganze Zeit was und nimmt sich nichts weg. Es ist zwar Interaktion da, man gibt sich vielleicht weniger, aber man muss sich die ganze Zeit was gönnen, weil es alle Aktionen, die aktiviert werden können, sind im Grunde positiv. Es gibt keine Du-verlierst-was-Aktionen. Und langfristig, wenn ich weiß, wie ich spiele, hilft mir eigentlich jede Aktion irgendwo. Dadurch sorge ich in meinem Zug dafür, dass die anderen auch Freude haben. Dadurch ist es nicht so cutthroat gegeneinander, man ärgert sich nicht. Dadurch kann man das schon recht breit spielen. Man kann es aber auch schon ziemlich taktisch auch ein bisschen ansprechender spielen. Wenn man weiß, was man tut, kann man das auch sehr gut, finde ich, mit ein bisschen mit Kennern gegeneinander spielen. So. Ja. Deshalb, es ist so auf der Schwelle, würde ich sagen, ungefähr. Es ist nicht überkomplex von den Regeln eigentlich, aber es bietet dann schon doch eine gewisse Tiefe, so eine taktische.
Ne, tatsächlich, das würde ich auch an der Stelle bestätigen. Ich glaube, der Basti kennt das auch schon, wobei ich aber auch schon die Erfahrung gemacht habe, auch als ich es mit dir gespielt habe, Sönke, dass es hier und da dann doch auch etwas fieser gespielt werden kann. Also ne, ohne, dass es jetzt wirklich Cutthroat ist, aber man kann schon, sagen wir mal, schon darauf achten, dass der ein oder andere Spieler jetzt nicht das beste Feld von allen Feldern kriegt. Und das, also, und ich glaube, das ist aber auch etwas, was bei diesem Spiel halt das auch ausmacht, ne? Dass man halt auch ein bisschen das Ganze lenken kann. Weil, also, du hast es ja gesagt, diese Drachen hängen sich da an. Also eigentlich ist es eine Worker-Polonaise, ne? Würde ich sie jetzt mal erstmal nennen, weil du, wie gesagt, ja auch alles dann hintereinander triggerst. Und was ich sehr schön finde bei dem Spiel ist halt, dass die Downtime dann doch äußerst sich dadurch sehr verringert. Ne?
Ja, das stimmt.
Genau.
Aber man kann schon sehr fies spielen, finde ich. Also, also zumindest man kann, also wir haben es jetzt nur zu zweit, deswegen kann ich nicht sagen, wie es zu viert ist, weil ich habe es jetzt nur geschafft, wirklich zu zweit zu testen. Und ich habe meine Mitspielerin verhungern lassen, sagen wir mal so, weil sie ist eher gewohnt, langsam voranzuschreiten und dann jede Sache so mitzunehmen. Und ich bin dadurch gerast und habe sie dadurch absolut abgehangen und habe natürlich dann auch noch die Mechanik des goldenen Drachen vollkommen für mich eingeheimst und ausgenutzt, weil ich vorher abgebremst habe. Sie kam nicht hinterher. Dann habe ich ihn noch gesteuert, wo er hin konnte, weil ich ja oben geblieben bin. Und dadurch hatte ich danach den goldenen und den kleinen goldenen auch noch. Und dann bin ich dadurch natürlich, hatte ich die ganze Zeit... Und habe dann bei ihr noch die Drachen rausgenommen, die von ihr waren, und wieder oben an die Spitze gesetzt, als ich dann auf den anderen Sachen war. Man konnte die ja wieder zur Spitze setzen. Und dadurch ist sie komplett verhungert. Also so gesehen. Man kann es schon sehr viel spielen.
Ja, wie gesagt, man kann, es ist nicht egal, was man macht. So, das ist schon so. Ja. Aber trotzdem bist du gezwungen, natürlich sie Aktionen machen zu lassen, irgendwo, die ihr nicht schaden, sondern die ihr irgendwo hält.
Ja, das so.
Ich glaube, was, wenn man das die ersten Male spielt, was man nicht so gewohnt ist, auch von anderen Spielen, ist, dass man so wahnsinnig weit auch fliegen kann. Mhm. Du kannst ja quasi einmal die Schnee, es gibt den Norden und den Süden, im Norden ist Schnee, im Süden nicht. Und du kannst die Schneegrenze einmal überfliegen. Das heißt, intuitiv, wenn man es das erste Mal macht, dann denkt man, ich kann da immer so ein, zwei Schritte gehen, aber ich kann im Grunde um die halbe Welt fliegen, bis komplett auf die andere Seite und wieder in die Mitte so. Ja. Und das muss einem erstmal so klar werden in der ersten Runde. Ich weiß nicht, ob sie dann das nächste Mal genauso das machen würde wieder mit dir.
Also ja, das am Ende dann schon. Irgendwann hat sie mich dann auch angeschoben und hat dann eine ganze Reihe dann genutzt.
Aber, ja, ja.
Weil aber das war dann der letzte Zug und dann war da nicht mehr so viel zu holen.
Das ist nämlich genau das. Es gibt so eine gewisse Lernkurve. Am Anfang denkt man auch oft, ich will, dass meine Drachen an mir dranhängen, weil dann habe ich mehr Kontrolle. Was stimmt, dann habe ich mehr Kontrolle, weil ich kann dann sagen, wann die getriggert werden. Mhm. Aber wenn die bei den anderen dran sind, kann ich ja die anderen Schwärme auch schieben, dann werden die eben auch aktiviert. Und dadurch kann ich zum einen auch die kontrollieren, aber sie werden einfach öfter getriggert. Weil wenn die anderen fliegen, dann werden die Drachen aktiviert, die an denen dranhängen, was dann meine sein können. Und wenn ich die anderen schiebe, dann werden die auch nochmal aktiviert und meine werden so. Da gibt es schon so ganz, ganz nette Sachen, die man machen kann, wenn man einmal das verstanden hat, wie das Ganze läuft. Eigentlich ist es ja ziemlich einfach.
So. Ja, hat auf jeden Fall eine steile Lernkurve. Das muss man auf jeden Fall so.
Was ja auch immer Spaß macht, wenn du dann halt wirklich dich selbst an dir selbst messen kannst, dass es da immer eine Steigerung gibt. Gab es denn ein Spiel, die dich zu dieser Mechanik inspiriert hat? Oder? Wie bist du da drauf gekommen? Weil ich kenne das selbst jetzt, also ich habe lange nachgedacht, ich kenne den Mechanismus so an sich nicht. Ne? Wir haben ja diese 8 und wir fliegen dann relativ weit und man hat diese quasi Aktionspolonaise, die dann entsteht. Mir ist tatsächlich nicht wirklich ein Spiel eingefallen, das das so tut. Wie bist du da drauf gekommen?
Ja, da kann ich jetzt die relativ lange Geschichte erzählen. Ich versuche es mal halbwegs kurz zu halten. Also geboren bin ich an der Schlei. Ich habe, also ehrlich gesagt, der ganz, ganz ursprüngliche, das begleitet mich seit 2022 ungefähr, würde ich sagen. Mhm. Da war das noch ein ganz anderes Spiel, wo es noch um Routenbuilding ging und so weiter und so fort. Und ganz ursprünglich, ich habe ein Hörbuch gehört über griechische Mythologie. Hat jetzt erstmal denkbar wenig damit zu tun. Aber da ging es die ganze Zeit um Halbgötter und sowas. Und das hat mich auf die Idee gebracht, ein Spiel zu machen, wo man quasi die Spieler untereinander Halbgötter schaffen und dann gemeinsam die kontrollieren. Ne, was so entfernt damit zu tun hat. Da habe ich dann ein Spiel draus gemacht, da ging es um Routen bauen und gemeinsam so gestapelte Meeple machen, die dann auch wieder ausgelöst werden für alle und so. Und dann habe ich irgendwann im Würfel und Zucker, unserem schönen Brettspielcafé in Hamburg, Revive gespielt, wo es auch keine Acht gibt, wo man Dinge rumschiebt, aber da gibt es diesen Technologiebaum, wo so ein bisschen ineinander sich, ich weiß nicht mehr genau, wie das ist, aber da weben sich so ein bisschen die beiden Technologien ineinander und man kann sich dann selber
treffen. Über Kreuzgeschichten, genau.
Genau, irgendwie über Kreuz. Auf jeden Fall schiebt man da so Dinger, hat nicht wirklich was damit zu tun, aber man schiebt da so ein bisschen diese Miepel rum. Und als ich da so war und auch dieses doppelseitige Ding und da mein Ding rübergeschoben, habe ich so gedacht, da müsste man doch noch mehr mitmachen. So. Also das hat spielmechanisch mit dem, wie gesagt, nichts zu tun. Aber das war so dieses, wo ich so dachte, oh, ich würde so gern mehr mit diesen Double-Layer-Dinge da rumbewegen und so machen. Und dann habe ich das quasi zusammengeworfen mit dem von dem anderen Spiel, habe da diverse andere Versionen. Also das Spiel hatte auch ganz viele andere Themen dann inzwischen. Es gab, war zwischendurch im Weltraum und es gab, war mein DNA-Strang, die 8, weil das so ein bisschen aussieht wie ein, ne, DNA-Strang und. Und irgendwann war es Drachen und dann DNA-Strang, dann waren es Planeten, um die man orbitet, ne? So Astronauten, die im Orbit um Planeten rumfliegen und so. Und dann wurden es irgendwann doch wieder die Drachen, weil ich am meisten Lust drauf hatte.
Aber wie DNA-Strang, das wäre ja berufsbedingt, hätte ich das cool gefunden.
Ja, nächstes Mal.
Aber wie ist der, also wie entscheidest du denn zwischen den, sagen wir mal, dem Thema, was du drauflegst? Weil ich finde jetzt, also sag mal, Weltall, ja, hätte man machen können. Ich meine, es ist nicht weit hergeholt an der Stelle. Du fliegst ja dann quasi Orbits etc. Da kann man schon einiges so machen. DNA klingt auch super interessant. Also wie kam das einfach so mit den Ideen und oder pitchst du die gegeneinander oder ist das alles nur Bauchgefühl?
Also die Ideen kommen ohne, also Ideen zu haben ist nicht so das Problem beim tendenziell beim Spiele entwerfen. Es geht eher darum, was schneide ich weg und wofür entscheide ich mich so und was lasse ich und was funktioniert und so. Ehrlich gesagt ist es vor allem Bauchgefühl. Also ich habe die Sachen schon getestet. Es gibt von all dem, was ich eben gesagt habe und noch mehr, gibt es auch Tabletop-Simulator-Versionen. Die Spiele haben auch mechanisch anders funktioniert. Der Kern war immer dieses, ich habe diese gescherten Worker, sage ich mal, also diese irgendwie zusammenhängenden Arbeiter, weil das fand ich eigentlich den interessantesten Kern, den ich auch so noch nicht kenne in der Form. Es gibt ja diverse Worker-Placement-Mechanismen, aber so dieses, ich steuere die Worker der anderen, in der Form kenne ich das nicht und bewege die dann auch noch und so. Das fand ich halt, war das die größte Stärke, die erhalten bleiben musste. Und darum habe ich einfach ganz viele Sachen ausprobiert. Da ist auch wahnsinnig viel Energie geflossen. Ich habe auch mit Grafikdesign und so die alle gespielt, habe die alle in den Tabletop-Simulator gemacht und getestet halt und dann geguckt, was kommt am besten an, so was macht am meisten Spaß. Und ich fand am Ende thematisch, das mit dem Drachen hat irgendwie am meisten Spaß gemacht. Also es hat einfach tatsächlich physisch mehr Spaß gemacht, mit Drachen um die Königreiche zu fliegen, was man jetzt ja tut, als mit Astronauten um Planeten zu kreisen. Es war einfach lustiger. Mhm. Und Drachenkinder dran zu hängen, ist auch lustiger, als so eine Kette von Astronauten zu haben. Ich finde es einfach witziger und es hat mich emotional mehr gepackt. Und ich habe auch gemerkt, andere Leute, weil ich habe die Sachen alle ausprobiert mit verschiedenen Leuten. Und ich habe einfach gemerkt, dass da kam am meisten, oh, hui, die springen vom Drachenfelsen, oh, die hängen sich dran. So, da war einfach am meisten Freude am Tisch. Und Spiele sollen ja nichts anderes als Freude erzeugen. Und das hat einfach am meisten Freude erzeugt.
Deswegen so. Auch in der Anleitung das hui.
Ja, das ist tatsächlich das irgendwie hängen geblieben.
Obwohl, das fand ich sehr putzig, deswegen. Also meine Frau fand das auch sehr cool.
Ja, das ist, und das gut kann man mit Astronauten vielleicht auch machen. Naja.
Ja, könntest du doch erklären, wie sie aneinander hängen. Bei den Drachen ist es ein bisschen schwieriger, weil die sind zwar in Schwärmen zusammen, aber die werden ja am Kopf befestigt.
Ja.
Der zieht ja nicht am Kopf hinterher. Also weißt du, was ich meine? Aber es ist super. Also ich mag das Setting. Ich mag ja auch Drachen, deswegen bin ich da jetzt auch voll bei dir. Aber so vom Realismusgrad wäre wahrscheinlich der Astronaut
Ja, ja, aber also ich kann das schon doch irgendwie nachvollziehen. Ich meine, es gibt ja durchaus 4-, 5-, 6-Jährige, die immer noch in einem Kinderwagen rumgedrückt werden, obwohl sie laufen könnten, ja. Das hast du dann dementsprechend hier auch.
Also Phil.
Die Zeiten kommen wieder, keine Sorge.
Ja, irgendwann kommen die wieder, das
stimmt. Gab es denn irgendeine Art Feedback, was das Spiel besonders verändert hat oder für dich, was maßgeblich dich in eine Richtung gegeben hat?
Also jede Menge, ehrlich gesagt. Das ist einfach ein wahnsinnig wichtiger Teil des Prozesses, ist es Leuten zu zeigen, das mit Leuten zu spielen. Ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll da. Ich habe wahnsinnig das runtergebrochen. Es war viel komplexer, es war auf einem komplexeren Niveau am Anfang und so. Und ich habe einfach gemerkt, was macht den Leuten am meisten Spaß, so die Grundidee und dieses Grundding, und habe das immer mehr runtergestreamlined und Sachen wieder weggecuttet und das vereinfacht. Ich weiß gar nicht, da kann ich auch nur sagen, danke an alle schon mal, die jemals das getestet haben und da Feedback gegeben haben, weil es ist immer wertvoll. Wir haben es auch auf Messen spielen lassen jetzt, die letzten Messen, wo wir waren, in Herne damals schon und in Essen und was weiß ich wo. Und ehrlich gesagt, jeder einzelne Playtest kommt immer irgendwas ganz Kleines rum, was man da einfließen lassen kann. So, ja. Und auch diejenigen, die vielleicht andere Versionen irgendwie nicht abgeholt haben, wenn die so, es ging irgendwann mal, war es auch eine Version, da ging es darum, so, als es der DNA-Strang war zum Beispiel, da ging es darum, so Monster zu erschaffen, die man dann gegeneinander gebattelt haben, quasi. Und das klang erstmal ganz lustig irgendwie und so weiter, aber das war so mäh, die Reaktionen. Und da war halt gab es diesen ganzen Dungeon und ganz viel war da anders so, ne? Und auch sowas hilft dann ja total, weil das so, nö, dann lass ich es halt so. Man muss halt Kill Your Darlings mäßig dann auch zu sagen, ich hau das jetzt weg und mach das alles nochmal neu, ist schon auch immer eine gewisse Überwindung, aber das lohnt sich, glaube ich, dann auch.
Gab es denn einen Moment, der insbesondere schwer war?
Schwer von der Trennung her?
Von der Trennung her, ja, wirklich so, okay, gut, ich merke, Das kommt jetzt gar nicht an und eigentlich fand ich es geil. Weil es gibt ja so Dinge, wo du halt auch wirklich sagst, okay, und ich möchte, dass ganz insbesondere der Punkt, ja, eigentlich der Kern ist oder geliebt wird oder, ne, da hat man ja so seine Dinge, ja.
Voll, also lustigerweise, vor diesen ganzen Raumschiff sonst was Versionen davor, gab es die erste Drachenversion. Da hat man als Drache noch selber Dinge gebaut und da gab es in der Mitte, also man fliegt ja so im Kreis und immer dann von oben nach unten, und unten in der Mitte stand so ein Räuber, den man besiegen musste, um die Seite wechseln zu können. Mhm. Und dafür, um den besser besiegen zu können, da musste man dann würfeln, und um den besser besiegen zu können, konnte man Feuer an den Drachen machen. Und da hatte ich die Drachenköpfe so gemacht, dass man vorne noch so ein Feuer dran machen kann. Das fand ich eigentlich mega cool. So, und mich davon zu lösen, war schon schwer. Und da hatte ich es noch so, weil ich mag ja auch so Würfel, so verschiedene Würfel, dass du quasi immer, je stärker du wirst, einen besseren Würfel kriegst. So ein D4, ein D6, ein D8, ein D12, so, und dann irgendwann so klatscht du den da so weg. Und das fand ich irgendwie alles ganz witzig, aber es war am Ende viel zu umständlich und zu fummelig und zu kleinteilig und hat den Spielfluss unterbrochen zu sehr, so. Aber trotzdem fand ich es irgendwie geil. So, also alleine da vorne so ein Feuer dran zu machen, war schon witzig. Aber hey, es ist vom Gesamtfluss, die Züge sind jetzt viel knackiger, viel schneller, als die zu dem Zeitpunkt waren. So, das ist dann so.
Ich wäre wahrscheinlich bei jedem Mal frustriert gewesen, weil ich, egal welcher D-Würfel es gewesen wäre, immer eine 1 gewürfelt.
Ja, die Möglichkeit besteht.
Kenn mich ja.
It can happen. Aber Würfel sind ja nicht mehr drin, sondern jetzt hast du ganz viele kleine Miepelchen und du hast 4 verschiedene Völker. Was hat's denn da auf sich in Eight Dragons?
Ja, die Grundgeschichte ist ja quasi diese beiden Königreiche, Dextra und Sinistra übrigens. Ihr beiden Lateiner wisst ja sicherlich, dass das rechts und links heißt.
Ich kenne höchstens noch Dextra aus The Witcher, ja. Hat aber nichts damit zu tun.
Auch sehr wichtiges Wissen auf jeden Fall. Nee, die werden beschützt von den Drachen. Also die sind sehr reich und wohlhabend und glücklich und friedlich, diese beiden Königreiche, weil die Drachen sie beschützen. Und aus Dankbarkeit geben sie den Drachen halt auch Gold und helfen den Drachen, ihre Höhlen auszubauen. Und es gibt da so Dörfer, in der Mitte dieser Kreise sind quasi so Slots, wo man so kleine Miepel reinpacken kann von den Elfen, von den Gnomen und so weiter. Also 4 verschiedene Völker gibt es da. Und wenn man zu so einem Dorf fliegt, je nachdem wie viele Dorfbewohner da gerade drin sind, helfen die einem, die Hülle auszubauen. Genau, und die kann man wachsen lassen. Es gibt quasi Orte, da kann man hinfliegen und sagen, ich lasse jetzt in dem Ort oder in dem Ort eine bestimmte Art Bevölkerung wachsen. Und dann ein Gnom meinetwegen gibt dir ein Einserplättchen oder 2 Gnome geben dir ein Zweierplättchen oder 2 Einserplättchen, die halt nicht ganz so gut sind wie die Zweierplättchen. Genau, und man weiß aber auch, je nach Volk, welche Art Kostbarkeit da drin ist. Bei den Elfen zum Beispiel besteht die Möglichkeit, Bücher zu finden. Nicht immer, aber immer öfter. Und bei den Gnomen gibt es Zahnräder, bei den Goblins gibt es Erz und bei den, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, warte, ich nehme hier mal die Erweiterungsdinger. Ah ja, die Feen gibt es noch. Mhm. Bei den Feen gibt es Kristalle und die Kristalle und diese ganzen anderen Kostbarkeiten, die kann man dann wiederum für Aufträge nutzen, die man sich kaufen kann. Also man bestimmt seine Ziele eigentlich selbst, die, wo man am meisten Punkte für kriegt, kann man sich nämlich beim Leuchtturm oder bei der Burg kann man sich Plättchen holen, wo häufig Aufträge drauf sind. Zum Beispiel musst du dann Sets sammeln aus Kristallen und Büchern oder sowas. Und dann guckst du natürlich, dass die entsprechende Bevölkerung wächst, dass du möglichst viel davon bekommst, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du die entsprechenden Symbole bekommst und du am besten mehrere Aufträge kriegst, die miteinander gut kombinierbar sind.
Das ist meines Erachtens auch etwas, was das Spiel auch so ein bisschen ausmacht, weil du tatsächlich ja bestimmte Kombinationen von diesen, ja, von diesen Plättchen haben willst, aber auch von den Wertungsplättchen. Und da ist es manchmal halt auch so, dass man selbst dann dem anderen ein vielleicht besseres Feld überlassen muss, damit man Hauptsache jetzt dieses Wertungsplättchen für sich bekommt, weil die sind ja an der Stelle begrenzt und ja, du willst die natürlich dann auch bekommen, damit du viel, viel Gold als Drache haben kannst oder machen kannst.
Ich frage mich, also ich habe mich nur gefragt bei den Symbolen, was es da gibt, Bücher und Zahnräder. Ist jetzt nur mal so, wofür braucht man Zahnräder in der Drachenhöhle?
Nee, das sind die Plättchen, die du kaufst, das sind Händlerplättchen. Das heißt, du brauchst Gold. Du bist ein Drache.
Ja, du brauchst Gold, genau.
Du willst so viel Gold haben wie möglich. Genau. Du sammelst die Kostbarkeiten, um die quasi einzutauschen am Ende.
Gegen Gold.
Gegen Gold. Okay. Du bekommst ja am Ende Gold dafür. Es gibt ja nicht auch noch Siegpunkte, sondern am Ende zählt, wer am meisten Gold hat. Und die Wertung machen wir auch so, dass man dann das Gold sich nimmt und am Ende einfach zählt, wer hat am meisten Gold.
Ja. Und nee, weil sie als Kostbarkeiten galten, deswegen dachte ich so Zahnräder, also jetzt kostbar, also Bücher ja, das ist ja für manchen Schatz oder Erz auch und so, deswegen war ich nur bei Dings.
Sonst ja, von also, den Strukturen. Es ist jetzt nicht in der Regel drin, aber es gibt sogar für jede Kombination, weil ich ursprünglich Dinge anders machen wollte, quasi die Kombination Bücher und Kristalle ist dann quasi ein Alchemist, der daraus was machen möchte.
Okay.
Und magische Maschinen ist dann der Typ, der Bücher und Kristalle und Zahnräder haben will, weil es gibt ja auch Dreierplättchen. Und so, das sind quasi Händler, da sind ja auch diese Gebäude am Rand. Das sind quasi, muss man sich vorstellen, wie diese Straße bei Harry Potter, wie heißt sie noch? Naja, wo diese ganzen kleinen Geschäfte sind.
Da, die Winkelgasse.
Ronelli heißt sie, glaube ich, oder so.
Die Winkelgasse, oder? Winkelgasse.
Ah ja, Winkelgasse, genau. Im Englischen heißt sie, glaube ich, Diagonelli.
Ah, okay.
Das so. Egal. Aber die, auf jeden Fall sind das Händler, die kaufen quasi am Ende dir diese Kostbarkeiten ab, weil die daraus Dinge fertigen. Okay. So ist es Thema von der Geschichte her sozusagen gemeint. Ja.
Die Plättchen finde ich übrigens sehr cool. Diese glitzernden, muss ich sagen.
Genau, man kann Lux sagen, wo wir da sind. Dann lass uns doch mal das Material etc. besprechen. Wir hatten jetzt ja einen Prototypen da. Muss auch sagen, das ist einer der, also ein sehr, sehr weit entwickelter Prototyp, also in Sachen Qualität, was wir da spielen durften tatsächlich. Also wir haben auf jeden Fall diese Völkermiepel aus Holz drin. Wir haben die Drachen als Holzmiepel drin. Wir haben aber auch ja die gewisse Plättchen, besonders die Wertungsplättchen, die so etwas, so einen Holo-Effekt haben. Wird das Retail sein oder ist das das Kickstarter Exclusive oder Kickstarter Deluxe? Was habt ihr da vor?
Also es ist die Deluxe, ja. Also die Holo-Plättchen werden Deluxe sein. Die anderen Sachen, die Holzsachen und so, die Drachen und so, die wird es auch geben. ganz genau wissen wir noch nicht, wie wir da was, das besprechen wir Montag, aber wie wir da was genau aufteilen und deluxifieren und so. Aber ja, die Holo-Plättchen werden in der Deluxe-Version sein und noch ein paar andere Sachen werden dann anders sein. Und wir denken gerade auch noch über andere Dinge nach.
Die Holo-Plättchen haben ja dann so das dargestellt, dass das so mehrfarbig ist, ne? Genau.
Ja, genau. Also bestimmt, du siehst, genau, also da sind so Linien, ich weiß ja doch, ich glaube in der Version, die ihr habt auch, da sind so Linien drauf, ja, die quasi genau so diesen Glitzereffekt haben. Mhm. Im Boden, aber eben nicht in den
Elementen. Wie wäre das dann bei der Retail, wenn das ja auch mehrfarbige, weil du sonst hast ja...
Es ist eine eigene Art Fußboden,
der quasi mehr. Glitzern die nur nicht so.
Okay. Die glitzern halt nicht so, nee.
Ah, okay, okay.
Aber es ist trotzdem eine eigene, jedes Plättchen hat ja eine eigene Art Fußboden und da gibt es halt quasi so ein bisschen Regenbogenmäßig.
Ah, okay.
Fußboden, also funktioniert du das auch?
Also ich frage nur für die anderen, weil bei mir wäre ja definitiv.
Ja, ja, ja. Deluxe. Genau, und dann, ja.
Eine Frage.
Natürlich gibt es den doppellagigen Spielplan immer.
Genau, den braucht man ja so.
Ja, ja, genau. Und die Drachen sind natürlich auch bedruckt. Also die haben verschiedene Farben, aber die haben auch andere Muster drauf. Nochmal für die Unterscheidbarkeit. Die Drachenmutter ist auch ein bisschen höher als die anderen, damit man die leichter erkennt. Das ist zum Beispiel auch so eine Änderung, die so aus Beobachtung von Spieletests dann irgendwann entstanden ist. So einfach, dass man die schneller findet sozusagen.
Dann eine andere Frage. Weil das Board finde ich hammerhart, super cool, finde ich auch super mit der 8 da drauf und so und alles schön Double Layer und sieht auch sehr schön gestaltet aus, das ist ne, schon mal alles. Aber wird das Board noch größer?
Größer?
Ja, so ein bisschen größer. Also nee. was ich jetzt, also nicht ich selber, für mich war das jetzt ja nicht das Problem, aber ich hatte Freunde, die sich das auch angeguckt haben und die haben gesagt, das ist denen zu klein und zu fusselig. Okay. Also nur deswegen. Also
der Basti hat jetzt jüngst Royal Society of Archaeology.
Das war mir zu groß. Ich meine so ein Mittelding.
Ich meine, ich fände schon lustig, so eine Riesenversion davon zu haben, vielleicht mit Metalldrachen. Aber nee, also es hat schon eigentlich, es ist so groß, wie es ist, vor allem damit auch Platz ist. Ihr habt es ja zu zweit gespielt. Wenn man zu viert spielt für vier Dungeons, also
ja, das stimmt, dann baut man ja auch
wieder noch gebaut werden.
Genau.
Ich finde das schon auch gut, wenn, also ich mag auch Spiele mit ne, Wasserkraft und so weiter, die viel Platz brauchen, aber ich finde es auch gut, wenn man nicht einen Riesentisch haben muss, um ein Spiel zu spielen, sondern auch auf einem halbwegs normalen Tisch.
Ja, dann passt das wahrscheinlich auch nicht mehr mit der Drachengröße und alles. Ne?
Dann ja, dann muss halt alles
größer werden.
Es muss halt alles, gut, nicht alles. Die Drachenplättchen müssen jetzt nicht größer werden von den Höhlen, aber das war schon so die Größe, die ich fand, so die ganz gut hinhaut für so ein, dass man es auf einem halbwegs normalen Tisch noch zu viert spielen kann, weil es ist eben kein Expertenspiel. So. Ja. Experten sind das ja gewohnt, dass man da noch eine Erweiterung...
Noch einen Tisch anstellt.
Ja, ja. Ja. Aber so eine Riesenversion für Messen wäre ganz lustig eigentlich.
Ja, ne? Oh, so eine ganz große, wo dann die Kinder das auch weiterschieben können.
Aber vielleicht können deine Freunde sich einfach zwei kaufen und die irgendwie aneinander legen.
Jeder bekommt dann eins als Tableau vor sich. Ne?
Trust me, I'm a salesman. Sehr schön, sehr schön. Ihr werdet ja nicht Wonderbow. Wenn, ne, ihr habt ja da eure kleine Eigenarten. Einmal, dass es immer super sympathisch ist, wie ihr das Ganze aufbaut, dass aber auch Farbenfreude mit dabei ist. Gibt es denn eine für euch persönlich oder auch für dich persönliche Regel oder Philosophie, nachdem du deine Spiele designst?
Oh, puh. Also ich habe ja noch nicht so viele Spiele gemacht, aber generell mir persönlich, ich möchte wirklich was Innovatives machen, das ist mir wichtig, weil ich bin offen auch für den 100. Deckbilder und so ist es nicht falsch verstehen, aber mein persönlicher Anspruch an mich ist, etwas zu schaffen, wo ich wirklich das Gefühl habe, das gibt es noch nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, mein Hauptantrieb und wo ich da vor allem meinen gestalterischen Spielraum sehe, ist eben zumindest perspektivisch, ne? Ich habe ja jetzt erst dieses eine Spiel in der Art gemacht, aber ist eben so das Haptische und wirklich das Board und dieses Physische, was ja das Tolle ist an Brettspielen, sonst kann ich auch PlayStation spielen oder so, mhm. Da sieht das auch alles wunderbar aus und man kann ganz tolle Sachen machen. Aber es hat ja einen Grund, warum wir Brettspiele spielen. So, warum wir uns dann nicht online verabreden. So. Und das noch mehr zu zelebrieren und das noch mehr zu nutzen quasi. Weil das war für mich dieser Aha-Moment, als ich da Revive gespielt habe und da dieses Ding rumgeschoben habe und so dachte, wieso macht man das eigentlich nicht viel mehr? Wieso nutzt man dieses coole Dinge da bewegen? Selbst bei sowas wie Skyteam oder so, diese Schalter umlegen. Ist jetzt nicht mein Lieblingsspiel, aber hey, ein super Spiel, ne? Aber für das, was es ist und so weiter. Aber dieses Klick, da so ein Ding hochschieben, sowas, ich finde das super. Und natürlich ein Spiel mehr als nur diese Effekte, sage ich mal. Aber ich glaube, dass man, wie gesagt, weil es ein haptisches Medium ist und so ein visuelles und spürbares Medium ist, da kann man noch mehr machen, was dann wiederum auch eine clevere, interessante Spielmechanik aufmacht. So. Das ist, glaube ich, so mein Spielfeld, wo ich am liebsten noch mehr machen würde. Ob ich das hinkriege, keine Ahnung. Wenn nicht, so okay. Eins reicht vielleicht.
Ja, also es ist ja so gesehen dein zweites, wenn nicht schon drittes. Ich glaube, das zweite hast du nie rausgebracht.
Es ist eigentlich das, was aus dem zweiten geworden ist.
Ah!
Das war nämlich das, von dem ich vorhin geredet habe. Okay. Das ist so sehr weit entfernt, aber in der DNA dieses gemischte Syntopia hieß das.
Genau,
Syntopia, das hatte ich sogar auf der GenCon schon mal. Das kam da auch ganz gut an und so. Da ging es um Routen bauen und so. Und da gab es schon diesen geteilten Worker. Und ich fand immer, das war das Stärkste, die stärkste Idee an dem Spiel. Und da wurzelt das so ein bisschen drin. Und das ist übrigens auch, fällt mir gerade ein, weil ihr vorhin fragtet, was da am meisten wehgetan hat. Das hatte ich ja selbst schon halb durchillustriert. Ich bin nicht der beste Illustrator, aber hatte da schon ziemlich viel Arbeit und Liebe in bestimmte Details gesteckt. Ich habe da immer so Referenzen an andere Brettspiele und sowas reingebaut und so. Aber das habe ich, ja, das liegt jetzt irgendwo. Aber mal sehen, vielleicht entsteht da auch nochmal irgendwann was draus.
Da geht schon einiges an Herzblut rein, ne? Das ist halt auch,
ja. Ja, ich empfinde das aber eher als Privileg, als Belastung, dass man an solchen Sachen zu arbeiten, ist ja total schön. Also, dass ich das kann und darf sozusagen, das macht mich jetzt eher froh als alles andere. Und es muss ja nicht immer was rauskommen. Es ist ja auch ein Erfolg, wenn man da draus irgendwie ein Learning zieht oder was weiß ich. So.
Ja. Sehr weise Worte. Ich glaube, das ist etwas, was woran ich noch knabbern würde, wenn ich sowas mal machen würde. Dann immer so für mich die Gedanken so, das hat mir doch so gut gefallen. Und jetzt muss ich die Strecke abschlagen. Das bedarf schon einer gewissen Größe, glaube ich.
Und du musst einfach viele Spiele produzieren.
Ja, oder so wie Knitzi ja offensichtlich jede Woche ein Gutes. Wie immer der das macht.
Ja, ich habe mal ein Interview mit ihm gehört und er hat ja schon so viele in der Schublade schon liegen wieder an Ideen. Also ich weiß auch nicht, wie er das macht.
Ja, ich finde ja, also die Ideen finde ich wirklich nicht so, dass ich habe das wirklich oft, dass ich nachts träume und dann eine Spielidee geträumt habe und nachts im Traum ist es dann die beste der Welt. Und manchmal, wenn man es dann ausprobiert, so grob, dann merkt man so, muss auch mal ein bisschen Arbeit reinstecken. Aber so diese Grundideen haben, finde ich gar nicht so das Problem. Aber die Umsetzung, die gute Umsetzung und dann auch quasi die Disziplin zu haben und zu sagen, ist das jetzt wirklich gut oder finde ich das nur gut, weil ich das gut finden will und so weiter. Da geht die Arbeit halt erst los. Und das finde ich beeindruckend daran, wenn man so dieses Development oder diese Fertigmachen, die Entwicklung, das Testen und nochmal anders und das Wegschmeißen, was man bisher gemacht hat oder so. Vielleicht bin ich da auch einfach nicht so super effizient, aber das ist mit Abstand der größte Teil der Arbeit ist ja dieses Weiterentwickeln und nicht das eine Grundidee machen. So. Das ist, Ideen habe ich auch jede Menge noch rumliegen. So. Aber die funktionieren halt alle nicht. Noch nicht.
Noch nicht. Wobei der Herr Knietzer, muss man auch sagen, ich finde seine Spiele sehr mathematisch.
Ja, und er ist halt Mathematiker.
Er ist halt Mathematiker, genau. Und ich glaube, der Herr Knietzer hat da an der Stelle ja einfach so zwei, drei Kniffe und er weiß halt, wie auf Mathematik halt noch ein Spiel drauf klatschen kann.
Ja.
Und ja, Mathematik ist ja, wie ich es jüngst meiner Tochter wieder erklärt habe, es geht nach der Null unendlich hoch, es geht unter der Null unendlich runter. Also gibt es unendlich viele Möglichkeiten, auch noch für den Herrn Knizia.
Ja, das stimmt. Aber das, daran sieht man es auch. Ich bin visueller, ich bin ja gebürtiger, sag ich mal, Grafiker, Artdirektor. Ich mache ja auch die Grafik für unsere Spiele, habe auch für Kelp und so weiter das Grafikdesign gemacht. Das sieht man auch ein bisschen jetzt bei Eight Dragons am Resultat. Das ist ja eher ein also es hat ja einen gewissen visuellen, haptischen Ansatz so. Und das Mathematische muss man dann auch irgendwann machen. Das war mir vor ein paar Jahren auch noch nicht so klar, wie viel man mit Excel-Tabellen sich beschäftigen muss, wenn man ein Spiel entwickelt. Also ich habe ja auch so Development gemacht bei anderen Spielen, mit anderen Autoren bin ich auch noch dran und so. Da muss man sehr tief in sehr lange Excel-Tabellen reingehen und Dinge werten. Ich habe zum Beispiel die Plättchen bei Eight Dragons, die mit denen man die Höhle baut, da sind so Mauern drauf und manchmal Kostbarkeiten, manchmal Münzen und so. Und die habe ich am Anfang so aus dem Bauch raus gemacht. Und irgendwann, und dann merkte ich aber immer bei dem Playtest so hier und da, so die Reaktionen und so. Und dann habe ich irgendwann eine Excel aufgesetzt und tabellarisch die Dinge bewertet und quasi ausgerechnet, wie die Einser gegen die Zweier Level-2-Plättchen sein müssen. Aber untereinander gibt es ein bisschen bessere, ein bisschen schlechtere. Und das aber quasi strikt durchgerechnet. Und danach lief das viel smoother in den Playtests. So, und da musste ich dann aber durch. Ich bin jetzt wirklich nie so ein Mathe-Ass gewesen, aber mit so ein bisschen Logik und Computern kommt man dann da ja auch voran. So.
Gut, wenn das Spiel immer eine Winning-Strategy hätte, weil man sagt, hey, da auf das Symbol musst du immer gehen, ja. Und dann ist es ein Garant, dass das natürlich ja meistens auch schnell durchschaut. Genau.
Ja, und da hilft tatsächlich, das mal mathematisch dann genau anzugehen. So, das kann man am Anfang aus dem Bauch raus machen. Aber es gibt bestimmte Plättchen, gibt es deshalb nicht mehr jetzt.
Ja.
Weil die ein bisschen zu stark waren und auch bestimmte Aufträge. Es gab vorher, das ist immer schwierig bei Spielen, habe ich auch schon im anderen Kontext gelernt, sind immer Multiplikationsdinge. Weil das kann immer ausarten. So. Also es gab sowas, Kristalle mit Büchern multiplizieren oder so. Und das ist, das zu balancen mit den anderen Sachen, das ist gefährlich.
Definitiv, ja. Da gibt es das ein oder andere Spiel, wo ich dann halt auch schon mal Fragen hatte. Ja. Vor allem bei einem Spiel, wo Punkt vor Strich nicht berücksichtigt worden ist bei der Wertung. Und ich so, nein, das kann nicht sein. Nein, nein. Das war mir, genau, es war jetzt echt auch so, nein. Naja, Basti, ich wollte dich nur unterbrechen, entschuldige.
Nee, alles gut. Bei dem Drachenschrein, ne, den ihr da habt, ne, ja. Ihr habt ja zwei Drachenschreine, einen links, einen rechts, also einer in dem Königreich und einer im anderen. Und immer wenn du von dem einen nimmst, wird auf dem anderen wieder aufgefüllt. Ja. Weil der Pilger nimmt dann das Geld und geht dahin und bringt. Warum? Ja.
Aus dem gleichen Grund, warum man die Aufträge, es gibt ja zwei Aufträge zu kaufen, jeweils zwei beim Leuchtturm und zwei bei der Burg, die werden ja nicht aufgefüllt.
Ja, genau, das weiß ich. Die werden dann auch immer gegenüber hingelegt.
Genau, aber gegenüber kommt ein neuer hin. Genau. Thematisch ist es so, die, genauso wie beim Drachenschrein, die sagen, wir möchten auch mal besucht werden. Darum legen die da was hin. Also die legen neuen Auftrag hin oder da legen die Pilger, legen Gold dahin, damit auch der andere Drachenschrein von den Drachen mal besucht wird. Und die Händler sagen, hey, wieso besucht er uns nicht und kauft bei uns? Da muss man ja Aufträge, muss man ja kaufen. Warum kauft er bei uns keine Aufträge? Dann legen wir hier mal einen neuen hin, vielleicht wollen sie den haben. So ist es thematisch. Und spielmechanisch ist es der Grund. Man will ja nicht, dass die Leute die ganze Zeit auf einer Seite im Kreis fliegen.
Lass mal auch mal auf die andere Seite
durch. Es muss quasi eine Belohnung geben dafür. Und irgendwann wird man quasi, dadurch, dass man keine Aufträge mehr kaufen kann auf der einen Seite, muss man eigentlich rüberfliegen. Weil du kannst das Spiel nicht gewinnen ohne Aufträge. Das ist, glaube ich, relativ klar. Und wenn irgendwann sich da ein Riesenhaufen türmt von Gold auf der anderen Seite, werden die Leute halt auch verlockt, auf die andere Seite zu fliegen. Weil man, ne, sonst würde man sagen, ich lasse jetzt die Dörfer wachsen auf der einen Seite, es wird immer größer, flieg hier immer im Kreis, sammel das und das war's. Und so wirst du quasi vom Spiel so geh doch mal auf die andere Seite. Das ist auch nett. Das ist doch auch schön.
Ja, ich glaube, ich hatte in der Partie, die wir gespielt haben, einen Auftrag gekauft. Ja.
Ja, da hätte ich dich wahrscheinlich platt gemacht.
Meine Frau hatte drei gekauft und trotzdem habe ich es platt gemacht.
Ja, nee, das waren halt auch die passenden
Sachen. Ja, genau, das ist es nämlich, was dann da kommt. Ne? Weißt du ja auch nicht immer. Klar, was du sammeln willst, weißt du schon so grob, ne? Das hat sie ja auch gesagt, aber Ja. Also aber sie hatte nicht mehr die Zeit, weil bevor ich nochmal zum nächsten Auftrag gedüst wäre, habe ich die Plättchen durch die neue Mechanik, ihr hattet uns die da geschickt mit den Dings, habe ich die einfach so schnell abgegrast. Ich habe einfach überall Sachen aufgebaut, ich habe die Dörfer voll gemacht und dann habe ich einfach überall Plättchen genommen und habe dadurch die Mechanik so schnell vorangetrieben, dass einfach nichts mehr ging. Also du konntest nicht mehr viel sammeln. Also so gesehen, du hattest keine Zeit mehr, sagen wir es mal so. Die ist abgelaufen.
Das nächste Mal würde sie wahrscheinlich anders spielen.
Ja, ja, genau. Und deswegen denke ich, dass du das, wenn du das mit mehreren Leuten spielst, funktioniert das ja auch wieder ganz anders.
Definitiv.
Dann kommst du ja mehr in die Quere und dann wirst du ja auch anders geschoben, weil ja viel mehr Leute, weil das Brett wird ja nicht größer.
Habt ihr denn, wenn ich jetzt einmal kritisch nachfragen darf, weil ich war ja nicht dabei, als ihr es gespielt habt, habt ihr denn das so gemacht, dass die goldene Mutter, wenn du nach rechts fliegst, nach links fliegt?
Also immer das steht ja drin, wenn ich die aber nur anschiebe und sie runtergeschoben wird ins Königreich und ich oben bleibe und nicht mitgehe, darf ich bestimmen, wo sie hingeht. Und das habe ich halt ausgenutzt, weil danach bin ich halt hinterher.
Also
da war sie ja schon weiter.
Deine Frau ist nicht dazwischen gegrätscht.
Genau, sie ist nicht dazwischen gegrätscht, weil es nicht ging. Sie kam, war noch nicht halt so weit, dass sie über dieser Linie war und sie hätte dann einmal auch warten müssen. Und das habe ich natürlich schamlos ausgenutzt.
Ja, gut.
Vielleicht bin ich ein arschiger Spieler, das kann sein, aber ich sollte
Ehemann. Auch mit Tests. Ehemann.
Spieler und Ehemann. Nein, Ehemann bin ich netter.
Ich würde es gerne mal mit euch beiden spielen, muss ich sagen.
Ja, würde ich. So.
Ich hatte ja.
Einen anderen Menschen da draußen.
ich hatte es ja wirklich in allen Konstellationen spielen können, jetzt in kürzester Zeit. Ich habe ja nochmal richtig Gas gegeben und ich muss echt sagen, also es sind tatsächlich unterschiedliche Spielgefühle und zwar auch wirklich bei jeder Anzahl unterschiedlich. Während beim Zwei-Personen-Spiel, das viel taktischer gespielt werden kann, aufgrund dessen, dass du halt eben diesen dritten Spieler oder diese goldene Drachen entsprechend hast, die ja quasi wie du sind, ja, und die ja dann nochmal auch für dich triggern, ist das halt noch was anderes, als wenn die jetzt nicht dabei sind in einem Drei- oder Vier-Personen-Spiel. Und ja, bei einem Vier-Personen-Spiel wirst du halt nur noch rumgeschubst. Wo du dann halt, ja, so fast so ein bisschen gegängelt wirst hier und da, was aber zum Spielgefühl da halt dazugehört, weil das ja jedem passiert. Und zu dritt ist es dann halt auch wieder so, dass man halt sagen kann, lass die mal dorthin, weil dann kappeln die sich da, ich gehe auf der anderen Seite hin und irgendwann muss ja einer mich wieder anschieben, sodass es dann für mich dann auch wieder lukrativ sein kann. Das sind coole, interessante, doch unterschiedliche Entscheidungswege, die man da durchgeht, gerade bei dem Thema Interaktion bei dem Spiel.
Ja, ihr habt wahrscheinlich auch immer im Standardaufbau gespielt, ne? Jetzt so die ersten Spiele.
Ja gut, ich habe es ja erst
einmal
gespielt. Also in den eine Partie zu dritt haben wir die Plättchen entsprechend reingemacht. Also ist ja tatsächlich so, also nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben das Standardspiel, wo dann eben die Aktionsfelder oder die meisten Aktionsfelder quasi aufgedruckt sind und die kannst du auch im fortgeschrittenen oder in einem fortgeschrittenen Spiel anders platzieren beziehungsweise andere Aktionen dahinsetzen. Das verändert das Spiel auch relativ stark.
Ja, ist quasi so ein bisschen variabler Aufbau durch die Positionen. Im Basismäßig sind die quasi symmetrisch rechts und links gleich, sind die gleichen Aktionen. Man kann die je nachdem, wo die sitzen, passieren schon ziemlich unterschiedliche Sachen, weil man auch bestimmte Kombo-Effekte, wenn ich jetzt so eine lange Schlange habe und ich lasse erst die Bevölkerung wachsen und von mir hängt aber drei Drachen später noch einer dran, dann kann ich die Bevölkerung halt da wachsen lassen, wo ich dann auch direkt mehr kriege, weil ich da ja nochmal aktiviere. Und je nachdem, wie das liegt, passieren da andere Sachen. Und es wird dann natürlich, wenn wir dann die Kickstarter machen, wird es auch noch so Mini-Erweiterungen geben, wo es dann auch andere Aktionsplättchen noch gibt, die man da reinmachen kann, die auch ziemlich lustig sind.
Ja, ich werde es mir ja jetzt auch, kommendes Wochenende werde ich ja jetzt auch mit mehreren Leuten das mal spielen. Ich nehme es einfach mal mit. Scheiße, zu testen.
Wenn wir beim Kickstarter sind, was muss man, also ihr seid ja erfahrene Kickstarter, wie man so schön sagt, und damit Kelp hattet ihr ja da alle deutschsprachigen Rekorde an der Stelle gebrochen. Was liegt da noch an Arbeit vor euch? Also ja, ich nehme an, dass das ja nicht ganz unerheblich ist. Ich meine, Kickstarter hat natürlich ganz viele Vorteile, aber auch relativ hohe Erwartungshaltungen. Also Community ist da ja auch ein starkes Thema, die da zu betreuen und nachzubetreuen. Kannst du uns da vielleicht so 2, 3 Einblicke geben?
Ja, da ist noch unglaublich viel Arbeit vor uns. Wir haben heute gerade nochmal da so ein bisschen geguckt, was da noch so ansteht. Und unser Plan ist es, im Juni zu starten, möglichst früh im Juni mit der Kampagne. Und zum Beispiel die Kickstarter-Seite habe ich noch gar nicht gebaut. Die muss noch gemacht werden und die muss ja auch vorher stehen. Und eigentlich oder an sich, eine Kickstarter-Kampagne beginnt nicht in dem Moment, wo man auf den Knopf drückt, jetzt ist sie live, sondern die beginnt ein Dreivierteljahr, ein halbes Jahr vorher. Hat sie bei uns auch schon ein bisschen, wir hatten zum Beispiel letztes Jahr in Essen auf der Messe auch schon einen Prototypen, der noch ein bisschen anders aussah als das, was ihr habt und fangen schon an, das zu bewerben und so. Aber man muss auch Online-Ads schalten und all so ein Krams vorher, damit die Leute am Launch-Tag, also wenn man drauf den Knopf drückt, jetzt ist sie live, da will man ja die Bäcker haben. Wenn das quasi in den ersten 2 Tagen keiner draufgeklickt hat, psychologisch, dann klicken danach die Leute, also backen die Leute danach auch nicht mehr, weil sie denken, oh, das interessiert ja schon mal keinen. Und das ist ein bisschen schade eigentlich, dass es so ist, aber es ist nun mal so. Das heißt, man muss vorher mit Community, mit Content Creatorn wie euch oder auch international, weil Kickstarter ist nach wie vor in Amerika deutlich, deutlich stärker als in Deutschland, Content Creatorn die Spiele schicken und dann dafür sorgen, dass die weiterschicken mit Porto und dies, das und die betreuen natürlich die ganzen Assets erstellen, die Grafiken und so. Wir haben hier, mein Büro hier haben wir schon, das haben wir zum Glück schon gemacht vor 2, 3 Wochen, haben wir das umgebaut zum Studio und haben das Video gedreht und Fotos gemacht, ganz viel Content produziert auf einem ganz guten Niveau, hatten hier so kleine Wölkchen, man fliegt ja und wir haben so aus Watte hier, genau wo ich jetzt sitze, hingen so Wattewölkchen. Das ist ganz lustig. Ich glaube, auf Instagram sieht man schon so ein klein bisschen Making-of davon. Genau, und das müssen wir aber noch schneiden. Ihr kennt das ja.
Ein wenig. Das
ist so ein Kickstarter-Video und dann werde ich da auch noch ein Intro animieren aus den schönen Illustrationen von Paulina. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ganz viel Krams. Wir müssen überlegen, jetzt Montag wollen wir uns eine Journey überlegen sozusagen, welche gibt es Stretch Goals überhaupt? Ne? Leute wollen das ja, aber eigentlich ist das Spiel so in dem Zustand, wie es gerade ist, schon extrem. Ich weiß gar nicht, was man da noch machen soll, so von der Produktqualität her sozusagen. Und. Genau. Und ja, Ads, alles. Wir haben eine Firma, die für uns die Schaltung von Ads macht, aber wir müssen natürlich die grafischen, die Bilder machen, die Videos schneiden und. Es ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Also ja, das Ganze und das Betreuen selbst ist sehr belastend. Also je mehr Leute das sind, desto mehr, also es geht ja einen Monat ungefähr, so 28 Tage, so neue Spiele sollte man schon auch in den Zeitraum machen. Das meiste passiert in den ersten 3 Tagen und in den letzten 3 Tagen. Das war bei Cape so und ist bei eigentlich allen anderen Kampagnen auch so. In der Mitte ist dann der sogenannte Mid-Campaign-Slump, sagt man da im Englischen, so, wo so das so durchhängt. Aber irgendwie braucht man das. Und dann sind dann nur so mal so 2, 3 Leute am Tag. Naja, und ja, da Kommentare beantworten, Fragen beantworten. Und je nachdem, wie gut es läuft, je besser es läuft, desto mehr Arbeit ist das natürlich. Mhm. Also bei Kelp hatten wir ja wahnsinnig viele Bäcker. Wir erwarten auch nicht so viele jetzt aus verschiedensten Gründen. Auch wegen der ganzen Amerika-Situation, wegen Kosten und Shipping und Tariffs und dieser ganze Kram, macht das auch nicht leichter so. Aber bei Kelp war es ja, wir hatten da über 20.000 Leute am Ende. Und wenn du so viele hast, dann gibt es da auch viel zu betreuen. So. Mhm. Und das sind nicht alle, also die mit Abstand überwiegende Mehrheit ist ja super, super nett. Aber es gibt natürlich auch immer so ein paar Spezialisten zwischendrin, naja. Und so weiter. Es ist, mal gucken. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie gut es läuft. Was man noch so alles machen muss. Aber bis dahin ist noch sehr viel Arbeit.
Ja. Ich kann es mir sichtlich vorstellen. Letztendlich, weil wir sind ja selbst, wir sind ja von der anderen Seite quasi und schauen da als Bäcker beziehungsweise Konsumenten drauf. Und ja, auch da sehen wir, dass relativ viel Bewegung auch immer in den ganzen Kickstarter-Geschichten sind. Dementsprechend kann ich mir das auch sichtlich vorstellen, dass das bei euch, und ihr seid ja zu zweit, ne? Das ist halt auch noch eine Geschichte. Nur zu zweit, jetzt gerade im Kelp, bei Kelp war es ja nur zu zweit, muss man tatsächlich sagen, ne? Und das war ja da eine Riesennummer, dass dann halt schon einiges an Arbeit soweit abfällt.
Ja, schon. Also ich will mich nicht beschweren, ne? Das ist, es ist eine schöne Arbeit, aber es ist einfach viele, viele Stunden Arbeit, das muss man sagen. Weil das Niveau, inzwischen ist Kickstarter ja nicht mehr so wie früher, wo man irgendwie gefühlt ein Scribble eingereicht hat und gesagt, ich habe eine Idee und ich möchte jetzt, dass ihr die eigentliche Idee, gebt mir doch Geld, wenn ihr an die Idee glaubt, dann setze ich die um. Du musst ja jetzt vorher umsetzen. Der Prototyp, den ihr da habt, ist ja schon produziertes Spiel im Endeffekt. Ne? Dann machen wir noch Feinheiten und so, aber du musst ein fertiges Spiel im Endeffekt haben. Optisch muss das schon aussehen wie ein poliertes, fertiges Spiel. Du musst eine fertige, mehr oder weniger Anleitung haben. Kannst du immer noch ne, ein bisschen Kleinkram machen, aber die darf jetzt auch nicht Word-Dokument sein mehr und so weiter. Und das heißt, man muss eigentlich komplett in Vorleistung alles fertig machen und weiß dann nicht, ob es funktioniert. So. Wir haben jetzt die Chance, dadurch, dass auch Kickstarter so erfolgreich war, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, da richtig viel Energie reinzustecken, was wir bei Cape natürlich auch damals gemacht haben. Aber ohne jetzt den, also damals war das ja nochmal so, wenn das nicht klappt, dann war es das so, ne? Weil da hat man sehr, unendlich viel Stunden und Geld reingesteckt. Wenn das nicht geklappt hätte, wäre das schon, dann würde bestimmt keine Brettspiele mehr machen, so. Aber darum hat man auch einen Antrieb, das gut zu machen dann, ne? Und gibt dann halt alles so. Und das ist jetzt nicht weniger Arbeit, aber es ist am Ende auch schön. Also ich freue mich zum Beispiel total, wir werden zur UK Games Expo fahren. Da haben wir auch einen Stand, wo wir nur das Spiel präsentieren. Das haben wir damals mit Kelp auch so gemacht. Eine wunderschöne Messe, total cool, weil die Leute sind super entspannt, sind super nett. Und ich freue mich richtig darauf, auch bestimmte Leute da zu treffen, die wir damals kennengelernt haben und so weiter und mit denen zu spielen und so. Das ist alles viel Arbeit, aber es ist auch irgendwie, man kriegt dann, wenn man dann auf so einer Messe steht und dann Leute sich wirklich freuen oder jetzt irgendwelche Leute, wenn ich das jetzt schon sehe, dass Leute dann irgendwie posten, oh, das sieht super aus oder sowas, das gibt einem dann plötzlich wieder ganz viel zurück und ganz viel Energie auch, die man vorher irgendwo verbrannt hat. Die sind plötzlich wieder da, so. Das ist schon, das ist ja eh so, darum machen wir ja Brettspiele, weil das so ein positives, schönes Ding ist, wo wirklich anerkannt wird, auch wenn man Energie reinsteckt. Das ist in vielen anderen Jobs nicht so. Mhm. Also ich habe auch im Marketing schon gearbeitet. Das ist eher so, das will halt keiner sehen. So. Ja. Und dann wird innerhalb der Branche das vielleicht anerkannt, aber die Leute da draußen, die sind so, ja gut, was auch immer. Aber hier ist es ja wirklich so, dass man Leute hat, die wirklich, wirklich sagen, oh, das finde ich toll, das finde ich toll. Und das finde ich einfach großartig und besonders daran. Und dann ist auch alles wieder vergessen, was man da nachts gesessen hat. So.
Es ist halt eine der schönsten Bubble, die es so gibt, da auf der Welt da draußen, die Brettspielbubble.
Ja, also wirklich. Ja. Also ich wüsste jetzt keine bessere so. Also keine Ahnung. Vielleicht Meeresforscher oder so.
Ja, das wird aber eine kleinere Bubble werden.
Ja. Nee, aber es ist wirklich so, auch wie die, also uns gibt's ja, ja gut, inzwischen schon auch eine Weile so, aber als wir vor ein paar Jahren angefangen haben mit dem Ganzen, wir uns auch andere Verlage, ich sag mal, aufgenommen haben in der ganzen Community und so weiter, das ist schon mega, also besser als erwartet. Und wir haben vorher auch schon in anderen kreativen Branchen gearbeitet und so, nicht nur Werbung und das war auch okay und so weiter, aber das war wirklich... Wir haben ja einmal im Jahr, da wurde auch Ad Dragons letztes Jahr intensiv getestet. Darf man bestimmt sagen. Gibt es so ein Event, wo ganz viele Redakteure sich treffen von unterschiedlichsten Verlagen, also auch großen Verlagen. Ich nenne jetzt einfach mal keine, aber es sind quasi alle, die man so kennt, mehr oder weniger da. Und wir schließen uns dann eine Woche lang ein und testen gegenseitig unsere Spiele, Prototypen und so. Was völlig irre ist, finde ich. Ich fand das so großartig, und dass wir da auch schon eingeladen wurden vor 2-3 Jahren schon, das finde ich mega. Das ist, gibt's, glaube ich, in keiner Branche so. Mhm. Also Audi würde sich jetzt nicht mit BMW und Mercedes zu einem Workshop treffen und sich gegenseitig, weiß ich jetzt nicht.
Jetzt überlegt Phil.
Kartellrechtlich dürften sie es ja gar nicht, ne?
Ja, die treffen sich vielleicht auch, aber ja. So, dass es keiner sieht.
Naja, Nee, aber da geht es halt wirklich einfach nur drum, dass die besser werden, die Spiele. So, das ist das Einzige, worum es geht. Und das finde ich halt so mega.
Erfahrungsaustausch. Das,
ja, und wirklich kritisch spielt man die und sagt dann so, hier, das würde ich verbessern, das würde ich verbessern, das finde ich gut, das finde ich schlecht. Und die Spiele werden dadurch einfach besser. Das für alle Seiten so. Und das finde ich total gut. Weil alle Seiten profitieren davon. Das ist wirklich Win-Win. So. Mhm. Und es macht auch Spaß.
Definitiv.
Aber ja. Ja.
Nee, sehr cool. Magst du uns nochmal vielleicht als Abbinder nochmal kurz die 8 Drachen oder 8 Dragons, verzeihen, es gibt ja keinen deutschen Titel, nochmal kurz in 2, 3 Sätzen zusammenfassen?
Eieiei. Warum denn ich?
Das kann ich natürlich auch. Ich bin aber nicht der Designer. Also,
bei, genau, 8 Dragons ist ein Drachenlegespiel. Ne? Statt Worker Placement ist es Dragon Placement. Und ja, es geht um minimale Downtime, maximale Drachenzeit, weil man muss gönnen können. Man ist in den eigenen Zügen, gibt man den anderen was und die anderen geben in ihren Zügen einem selber was, weil man mit Drachenschwärmen fliegt man um die Lande, die man beschützt, und baut seine Drachenhöhle aus. Und jeder baut seine eigene Drühle aus. Und möchte am meisten Gold horten, weil wir sind nun mal Drachen. Und meine Höhle wird am Ende bestimmt schöner als die von Phil.
Sicher. We will put it to the test. Sehr cool. Ich auf alle Fälle freue mich auf den Kickstarter. Ich musste ja den Prototyp weinenden Auges ja weiterschicken. Dass auch aber andere
ja auch wieder weiter.
Dass andere auch Freude dran haben können, ne? Basti.
Ja, habe ich. Also ich habe gewonnen. Also ich hatte Freude.
Das ist immer wichtig.
Ich freue mich definitiv auf Kickstarter. Ich habe ja auch Kelp damals gebackt und das werde ich hier an der Stelle auch wieder tun bei eurem neuen Spiel.
Ich muss ja auch immer sagen, ich finde so kleinere Verlage, ich meine, ihr seid jetzt schon ein bisschen größer geworden und so, aber ihr seid ja trotzdem nur ein 2-Mann-Betrieb.
Genau.
Zwei Mann- und Frau-Betrieb. Ja. Genau. Und die muss man auch unterstützen, finde ich immer. Es gibt ja auch immer auf Kickstarter die Riesenbetriebe, die da auch reingehen, wo ich mir dann denke, das könntet ihr auch alleine machen, ohne Kickstarter. Und ich finde, dafür ist Kickstarter da. Und deswegen, da bin ich auch definitiv dafür, sowas immer wieder zu unterstützen.
Ja, vielen Dank. Wir sind dankbar für alle, die das machen, natürlich.
Und es ist ja auch sehr schön, also wirklich schöne gescheitert. Auch wenn ich manche kritische Fragen gestellt habe. Erstens ist es noch nicht draußen. Also, und zweitens fand ich es trotzdem cool. Also, ne? Ich mag ja, wenn man irgendwo Mechaniken entdeckt, wie man es dann auch ein bisschen fieser spielen kann oder. Also einfach das Spiel komplett ausreizen. Sowas mag ich ja. Und das hat das halt mir auch geliefert. Also aus dem Grund.
Ja, ja, also es ist kein Koop-Spiel. So. Und wie gesagt, ich würde auch kein Spiel machen, was ich nicht selber gerne spielen will. Und ich mag kompetitive Spiele auch an sich. Ja. Es ist nur kein Take That in dem Sinne.
Genau.
So. Also außer vielleicht, wenn du das spielst. Aber normalerweise, nee, es ist schon recht wenig eigentlich. Also es sind keine fiesen Interaktionen in dem Sinne eingebaut. Du verlierst nie Gold, du verlierst nie ein Plättchen.
Aber der Vorteil von eurem Spiel ist massive Interaktion, weil ihr ja definitiv eigentlich immer interagiert. Ja. Und das ist halt ein Vorteil, den viele Spiele in dem Segment nicht haben. Und deswegen finde ich das sehr cool. Also, weil einfach du hast die ganze Zeit was zu tun. Du kannst nicht einfach mal sagen, oh, da ist aber super vorhin mit dem Handy, ne, mit Langeweile und so. Mhm. Hast du da nicht.
Das
hast du
das ist so, weil du musst eigentlich die ganze Zeit gucken, kriege ich schon wieder was. Egal wer dran ist, du weißt nie, ob du was kriegst. Und meistens, also in 90% der Züge kriegst du ja eigentlich was, wenn jemand anders dran ist. Also wenn du zu dritt oder viert spielst und du hast da deine 3 Drachen irgendwo rumfliegen, das ist unwahrscheinlich, dass du gar nichts kriegst. So. Mhm. Aber ja. Das war auch die Intention.
Ja, sehr cool.
Kickstarter startet gegen Juni, richtig?
Ja, wahrscheinlich Anfang Juni. Ansonsten kann man das ja followen auf Kickstarter 8 Dragons. Oder es gibt auch eine adragons.com, wenn ich das hier Werbung machen darf.
Selbstverständlich. Ja, natürlich.
Da gibt es das auch. Und es wird auch demnächst announced ein sehr, sehr spannendes Gewinnspiel für Leute, die da teilnehmen und sich registrieren und so, wo es einen goldenen Drachen zu gewinnen gibt. Mehr sage ich nicht.
Wir verlinken das entsprechend auch alles in die Caption an der Stelle.
Wie viel Karat? Ne?
Karate, sage ich. Karate.
Naja, wird auf jeden Fall einzigartig. Da wird es es sind die Mutter und der Dings, und es wird ein Exemplar geben davon. Ich weiß gar nicht, ob das, wenn das hier live ist. Naja, adragonsgame.com kann man auf jeden Fall mal gucken.
Ah, ich bin auf jeden Fall schon Follower jetzt. So, sehr gleich gut. Mal gespeichert.
Sehr cool. Dann Sönke, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Nach alter Manier verabschieden wir uns erst, und die letzten Worte der Folge sind immer unserem Gast oder unseren Gästen vorbehalten. Genau, ich hoffe, euch hat es gefallen, die Folge gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, wieder von dir zu hören, Sönke. Wir stehen ja im engen Austausch, im engen Kontakt, treffen uns auch regelmäßig. Ich freue mich sehr auf dein neues Spiel und ja, wünsche euch da draußen einen wunderschönen guten Morgen, einen schönen guten Abend, einen wunderschönen Start in die Woche, ein schönes Wochenende, Prost, Mahlzeit, wann auch immer ihr uns hört. Bleibt uns treu. Bis dann. Servus.
Da kann ich ja meistens nichts hinzufügen, da hast du ja schon alles runtergerattert. Außer, ich bedanke mich auch, dass du hier warst, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch nochmal manche Infos zu bekommen, was dahinter stand und hintersteckt. Und ich finde sowas eh immer spannend, wenn so ein Spiel entsteht und so. Ich bin ja immer meistens, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, so wenn ein Spiel nur mit Pappkartons und so ankommt, dann bin ich meistens immer noch zurückhaltend, weil ich da noch nicht so viel, da fehlt mir dann vielleicht manchmal die Fantasie, keine Ahnung. Aber jetzt, das ist ja schon eigentlich fast fertig, also so von der Optik her und so. Und das fand ich super schön. Und deswegen sage ich, schaut es euch unbedingt an. Und dann wieder, wie immer, auf die WhatsApp-Gruppe oder Community-Gruppe, wenn ihr dabei sein wollt, schreibt uns gerne an. Und da freuen wir uns immer sehr drauf, wenn ihr da mit euch beteiligt. Es ist auch immer reger Austausch, was so auf den Tisch kommt und so. Wir haben viele Untergruppen. Schaut mal vorbei. Gut, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Und ich sage auch natürlich vielen Dank, dass ihr euch das bis hier noch angehört habt, wenn noch jemand zuhört. Und ich sage, ja, seid einzigartig wie ein Drache und man muss auch gönnen können. Tschüss.
Das war Brettgespräche, der Brettspiel-Podcast. Danke für eure Zeit. Bis zur nächsten Folge und lasst uns gerne ein Abo da.